Ich möchte noch das tun, was wir gerade in den Lied gesungen haben. Ich möchte noch mit Gott reden im Gebet. Gott, wir danken dir, dass du groß und mächtig bist, dass du der Schöpfergott bist, der alles wunderbar geschaffen hat. Und ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Und ich danke dir auch für die Bibel, dein offenbartes Wort an uns, dein Liebesbrief, deine Orientierungshilfe, das lebendige Wort, das hilft in den unterschiedlichen Lebenslagen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass das, was wir heute hören, dass wir das verinnerlichen, dass wir es prüfen und dass wir auch gucken, wie wir das in die Praxis umsetzen können. Hab Dank, dass du ein lebendiger, erfahrbarer Gott bist und dass du auch noch heute hier in diese Welt hineinwirkst, dass du in und an uns wirken möchtest. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns immer wieder auch öffnen für das Gute, für die Geschenke, für die Heilung, für die Veränderung, die du für uns bereithältst, dass wir da immer wieder auch hören und das tun, was du uns sagst. Amen. Es gibt ja im Leben nicht nur die schönen Seiten, die guten Zeiten, sondern auch die herausfordernden und schwierigen Zeiten. Und das Leben besteht nicht nur aus Sonnenschein. Jakobus, ein Briefschreiber des Neuen Testaments aus der Bibel, kennt auch diese beiden Realitäten, die Freude und das Leiden. Und zwar auch das beides innerhalb der Gemeinde. Auch wir als Christen erleben immer wieder an der einen oder anderen Stelle belastende Situationen im Leben, wo wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie wir das einsortieren zu haben, dass wir gar nicht mehr wissen, noch ein, noch aus. Und für solche herausfordernden Lebenssituationen gibt uns der Jakobus-Briefschreiber, Jakobus, kurze Weisung, die wir uns gleich näher anschauen wollen. Jakobus ist so der Praktiker unter den neutestamentlichen Briefeschreibern. Es geht in seinem Brief um Alltags- und Verhaltensfragen, sowohl in der Gemeinde als auch im Privatleben. Es sind nicht Dinge, die uns überfordern, sondern sind eigentlich ganz normale Dinge, die man tun kann. Sie sind praktisch umzusetzen und man sollte sie deshalb auch tun. Denn das Wort Gottes ist gut, es ist praktisch und es ist wirksam, aber es passiert nicht automatisch, sondern dann, wenn wir es in unser Leben mit hineinnehmen und eben auch tun. Dann, wenn wir es tun, dürfen wir auch erleben, wie es umgesetzt wird und dass es wahr ist. Es ist immer wieder wichtig, dass wir in den unterschiedlichsten Lebenslagen immer wieder auch aktiv werden und das tun eben, was Gott und Gottes Wort sagt. Denn der Glaube ist nicht ein schicksalhafter Glaube, der einfach so weiterläuft, wie es eben mal eben so läuft, sondern wir Christen laufen Jesus hinterher. Wir folgen Jesus Christus nach und leben nach seinem Wort. Und das heißt es eben, jede Lebenslage kann und soll uns zu Gott näher bringen. Und in Jakobus 5, die Verse 13 bis 16, die wir uns auch gleich anschauen werden, da beschreibt er, wie die erste Christengemeinde auch miteinander umgegangen ist, auch mit den Kranken. Jakobus zeigt dort, wie ein gelebtes Miteinander sowohl in schönen als auch in schwierigen Tagen in der Gemeinde ausgesehen hat. Wir dürfen also in jeder Lebenslage zu Gott kommen und ihm alles sagen. Und auch bei ihm sind wir eben an der richtigen Adresse, weil Gott hört, weil er uns sieht, weil er uns versteht und weil er in unserer Situation uns helfen möchte. Und gleichzeitig gilt es aber auch, dass wir als Glaubensgeschwister in der Gemeinde miteinander unterwegs sind und füreinander da sein sollen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 26, wenn ein Glied, also ein Glied aus der Gemeinde, leidet, sollen alle anderen Glieder auch mitleiden. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. In der Gemeinde sind wir also zueinander gestellt und auch auf aufeinander angewiesen. Es soll gemeinsam gehen, sowohl im Freud wie auch im Leiden, auch in Krankheitsphasen. Auch krank sein gehört leider in dieser Zeit auf dieser Erde zu uns Menschen dazu. Auch Krankheit erleben Christen in der Gemeinde, aber auch das soll vor Gott gebracht werden. Deshalb schreibt Jakobus, wie wir damit umgehen können. Und er schreibt davon, wie machtvoll und kraftvoll das Gebet an Gott ist. Ich möchte mit euch den heutigen Predigttext aus Jakobus 5, Vers 13 bis 16 lesen. Jakobus schreibt Folgendes: Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Meinen ersten Predigtpunkt habe ich überschrieben mit: In jeder Lebenslage kann und soll uns näher zu Gott bringen. Wie sieht es aus im Leiden? Leidet jemand unter euch, dann bete er zu Gott, schreibt Jakobus. Und das Wort Leiden, was hier steht, kann man auch mit Schweres oder Schlimmes erleiden übersetzen. Also Jakobus meint hier ein Leiden von unterschiedlicher Art. Anfeindung durch andere, materielle Not, gehört auch Krankheit, aber auch seelischer Kummer mit dazu. Dort, wo wir leiden, wo Menschen leiden, dieser Leid muss raus. Und es ist gut, wenn du eine Person, einen Menschen hast, den du all deine Nöte, Sorgen und Probleme auch sagen kannst. Aber es ist eben sehr gut, wenn du es auch Gott sagst. So wie es ist, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Gott möchte in unseren Notlagen angerufen werden und er möchte helfen. So heißt es im Psalm 50, Vers 15: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hier in diesem Text geht Jakobus davon aus, dass wir als Christen ja grundsätzlich mit Gott im Gespräch sind und beten. Und es scheint hier um ein intensiveres Gebet zu gehen, was wir auch immer wieder gut in den Psalmen entdecken können. Da, wo die Psalmbeter wirklich Gott alles hinlegen, wo sie Gott alles ausbreiten, wo sie Gott alles hinlegen, wo sie sich ausweinen, ja, wo sie Gott sogar anschreien und anklagen. Ich ermutige dich, bring alles vor Gott, was dich quält und lass es bei Gott. Gott möchte dich dann in deiner schwierigen Situation stärken. Er möchte deine Beziehung zu ihm stärken und er möchte seine Kraft dir zufließen lassen und dir Hilfe schenken. Eine andere Lebenslage: Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, heißt es hier. Jakobus sagt also, ist jemand guten Mutes oder guter Dinge, weil es ihm innerlich oder äußerlich gut geht, dann soll er das nicht als selbstverständlich nehmen, sondern Gott dafür danken, auch durch Loblieder, indem er sie singt oder betet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal ist es ja leider so, dass wir an unseren guten Tagen unsere Beziehung zu Gott etwas schleifen lassen oder etwas dürftiger ist. Aber wie war das? Wir sollen auch in den guten Tagen uns Gott zuwenden. Auch die guten Tage sollen uns näher zu Gott bringen. Und gerade in dieser Nähe zu Gott liegt, glaube ich, das Geheimnis eines erfüllten und kraftvollen Lebens, das immer mehr heil wird. Ein erfülltes und kraftvolles Leben, das heil wird, hängt mit Lobpreis zusammen. Und das sollen wir eben an diesen guten Tagen, da wo es uns gut geht, einüben, damit wir es dann auch in den schlechten Tagen weiterführen können. Das Verb singen, was hier in diesem Text verwendet wird, kommt nur viermal im Neuen Testament vor. Und das heißt sozusagen, lebe in deinem Alltag, da wo es dir gut geht, den Lobpreis. Es gibt natürlich auch den Lobpreis in schwierigen Lebenslagen. Der ist besonders wertvoll, aber mit dem wird nicht begonnen und der fällt auch nicht leicht und den kriegt man nicht unbedingt eben mal so hin. Jakobus ist also ein Praktiker. In guten Tagen, da kannst du Gott loben und danken und ihn preisen für das, was er für dich getan hat. Und dabei geht es nicht um eine Stilfrage, wie du das machst, sondern geht um eine Beziehungsfrage, dass wir betend und loben zu Gott alles bringen, dass wir ihm das von Herzen, das zusingen, das sagen, was uns bewegt. Wir sollen ihm ehren, ihm danken, einfach so, weil es uns aufbaut und stark macht. Bitte mal die nächste Folie. Und was ist, wenn wir das Schwere gerade erleben? Wenn wir krank sind, wie sollen wir damit umgehen? So heißt es denn hier in Vers 14, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. In Vers 14 greift Jakobus nun einen besonderen Fall des Leidens heraus, nämlich der der Krankheit. Und das Wort krank kann man auch mit körperlich, seelisch oder geistlich schwach, kraftlos, krank sein oder ohne Kraft, Mut und vermögend sein übersetzen. Ja, und das gibt es auch bei uns Christen. Die Schwachheit kann manchmal so groß und schwer sein, dass man kaum mehr etwas tun kann oder möchte. Dass selbst das Glauben und Beten schwer fällt. Trotzdem gilt es hier eben, überlasst die Dinge nicht ihrem Selbstlauf, sondern werde aktiv und tu etwas. Was du tun kannst, ist, um Hilfe zu bitten, um Besuch zu bitten, über das Telefon oder jemanden anders in deinem Angehörigenkreis oder Freundeskreis, Gemeindekreis anzufragen. Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde steht hier. Die Kranken sollen die Ältesten zu sich rufen. Hier geht die Initiative also von dem Kranken aus. Er soll die Ältesten rufen. Er darf entscheiden, in welcher Situation, in welchem Zustand er die Ältesten zu sich ruft. Da sie hier in der Mehrzahl genannt werden, heißt es wohl, mindestens zwei von den Ältesten sollen kommen. Die Ältesten, das sind die Gemeindeleitung, die Leiter der Gemeinde, die verantwortlich sind für die Leitung, die Lehre und die Seelsorge innerhalb der Gemeinde. Und auch wir Älteste als Älteste der FEG Kandern stehen auch gern für diesen Dienst zur Bereitschaft, zur Verfügung, für das Gebet, für die Kranken. Habt daher Mut, uns auch einfach zu rufen, anzusprechen. Ruft uns als Älteste gern zu dem Gebet. Auch dafür sollen wir uns nicht schämen oder müssen wir nicht stolz sein, dieser Möglichkeit zu berauben, die Gott uns hier zur Verfügung stellt. Was sollen die Ältesten tun? Die Ältesten werden über den Kranken beten und ihn salben. In dieser Kürze der Anordnung hier von Jakobus lässt vermuten, dass es eine ganz gängige damalige Praxis innerhalb der Gemeinde war. Und heutzutage ist das vielleicht bei dem einen oder anderen gar nicht mehr so bewusst oder bekannt, dass es diese Möglichkeit gibt. Daher möchte ich sie heute Morgen euch ans Herz legen. Damals war dieses Krankengebet, die Krankensalbung, etwas ganz Normales, was zum Gemeindealltag dazugehörte. So ist man eben miteinander umgegangen. Die Ältesten sollen über den Kranken beten. Mit dieser Formulierung geht man davon aus, dass sie wohl die Hände auf den Kranken auflegte. Die gerufenen Ältesten müssen nicht eine besondere Heilungsgabe haben. Sowas gibt es zwar und können Älteste haben, aber es ist nicht immer überall da und möglich. Jakobus schreibt über die Dinge, die man ganz einfach praktizieren kann. Sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Hier geht es auch nicht um ein besonderes Öl. Hier kann einfach ein ganz normales, auch Olivenöl verwendet werden. Denn es ist ja nicht das Öl, das heilt, sondern eben das Gebet des Glaubens. Öl wurde ja damals für die medizinischen Heilungszwecke auch verwendet und im Allgemeinen gebraucht. Es ist aber auch ein Zeichen der Gnade Gottes zur Stärkung des Glaubens oder auch ein Symbol für den Heiligen Geist, der dann an der Person wirken darf. Die Ölsalbung soll im Namen des Herrn geschehen, heißt es hier. Das heißt, im Auftrag und in der Kraft Jesu, nicht eben in der eigenen Kraft. Denn nicht die Ältesten wirken in der Kraft und nicht das Öl wirkt an sich, sondern es ist Gott, der lebendige Gott, der durch die Ältesten, durch das Gebet der Ältesten wirkt. Warum? Weil es im Wort Gottes steht und weil er es sagt. Wie? Das weiß ich auch nicht immer oder kann erklären. Ob das wirkt, das erfährt man eben nicht nur durch Reden oder durch Diskutieren, sondern indem man es eben praktiziert und dann auch erleben darf. Nun ist ja die Frage, wie wirkt denn dieses Gebet, von dem hier gesprochen ist? Und was hat das für Folgen für den Kranken? Mal bitte die nächste Folie. Mich erstaunt hier an diesem Vers die Zuversicht des Jakobus. Und ich habe mich gefragt, ob wir auch diese Zuversicht haben. Hier steht eine Verheißung in dem Text. Gott wird durch das Gebet der Ältesten helfen. Die Gemeindemitglieder oder die Freunde der Gemeinde sollen und dürfen um dieses Ältestengebet bitten und auch in Anspruch nehmen. Und natürlich wird dazu niemand gezwungen. Wir sollten uns aber bewusst sein, dass Jakobus uns das hier sehr stark empfiehlt, sogar nahelegt. Hier steht eine Befehlsform. Und durch dieses Gebet des Glaubens geschieht dann etwas Gutes an dem Kranken, an Körper, Seele und Geist. Und das möchte ich mit euch nochmal hier etwas näher anschauen, wie es hier in Vers 15 heißt, das im Glauben gesprochene Gebet wird dem Kranken helfen. Das Gebet des Glaubens wird also hier wirksam und es ist das Wirksame, weil die Ältesten in der tiefen Überzeugung beten, dass Jesus eben helfen kann. Gebet wird unter die Entscheidung Jesu und den Willen Gottes gestellt. Vielleicht hat der ein oder andere sich auch gefragt, warum schreibt Jakobus hier nicht einfach statt helfen, heilen oder gesund machen? Es gibt ja Wörter in der Bibel, die genau das so auch klar an der einen oder anderen Stelle ausdrücken oder ausdrücken würden. Das griechische Wort, was hier steht, sozein, bedeutet übersetzt retten, befreien, helfen, zu Hilfe kommen. Darum wird hier keineswegs die körperliche Hilfe versprochen. Denn die Bibel verspricht, dass auch erst das im Hinblick auf die Auferstehung passieren wird. In der Offenbarung 21,4. Das Wort helfen, was hier steht, oder wörtlich retten, zeigt uns, dass Gott eingreift und am Kranken handeln will. Das auf jeden Fall. Retten kann aber durchaus die körperliche Heilung bezeichnen, aber es kann auch eben die geistliche Rettung bedeuten. Gott ergreift hier die Initiative. Wobei wir aber als Betende oder die Ältesten nicht wissen, in welche Richtung er handeln wird. Es gibt hier zwei Richtungen. Es gibt die Richtung der körperlichen Hilfe, dass Gott den Kranken heilt und wieder gesund macht. Es gibt aber auch die innere Hilfe. Da geht es um die Rettung des Menschen. Das heißt, dass der Kranke Kraft bekommt von Gott, dass er bestärkt wird in seiner Gewissheit, seiner Errettung durch Jesus Christus. Und Gott kann beides bewirken. Die zweite Hilfe, die innerliche Rettung, bewirkt er auf jeden Fall bei diesem Gebet. Und die erste Hilfe steht halt eben in seinem Ermessen. Weiter heißt es, und der Herr wird ihn aufrichten. Und mit dem Aufrichten kann durchaus auch wieder das körperliche Gesundwerden gemeint sein, aber auch eben das geistliche Aufrichten. Wie Gott einen Menschen in der Krankheit aufrichtet, das ist, wie gesagt, in seinem Ermessen. Der eine wird geheilt, Der andere bekommt in seiner Krankheit Kraft zur Genesung. Bei dem anderen bleibt die Heilung vorerst erstmal aus. Aber auch Gott wird ihn aufrichten und ihm die Kraft geben, mit dieser Krankheit zu leben. Er möchte ihm Mut geben, auch wenn es auf den Tod hinausgeht, ihm die Hand zu strecken und in dieser Situation zu begleiten und auch auf dieser letzten Wegstrecke zu begleiten und zu wissen, dass er in Gottes Hand geborgen ist. Aber es kann auch eben bedeuten, dass Gott in schwierigen Situationen eben durchträgt, auch psychisch und seelischer Zeiten, bis hin in der Rettung des Endgerichts. Was Gott tut hier, steht schlussendlich in seiner Macht und in seiner Entscheidung. Und das Wort aufrichten kann auch mit Auferstehen übersetzt werden. Es ist uns hier auf der Erde eben nicht versprochen, dass wir die Hoffnung auf ewige Gesundheit haben, sondern von der Hoffnung auf die Auferstehung. Und hier ist dieser Blick auch immer wieder nach vorne ausgerichtet. Wir dürfen eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit, die uns stärken und fördern möchte. Man kann also sagen, Gott greift auf jeden Fall ein und er beantwortet das Gebet positiv. Aber ob es schlussendlich zu einer körperlichen Heilung kommt, muss eben offen bleiben. Es bleibt in dem freien Willen Gottes eben gänzlich überlassen. Und ich weiß, dass dieser Umgang eine unheimliche Spannung ist und uns herausfordert. Dass wir auf der einen Seite erleben dürfen, dass Leute nach Gebet gesund werden, dass sie heil werden, aber dass auf der anderen Seite manche Leute auch eben nicht gesund werden und heil und krank bleiben. Das ist ein Spannungsfeld hier auf dieser Erde, was wir aushalten müssen. Und dann heißt es weiter, und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Ich finde es spannend, dass Jakobus das Thema Krankheit und Gebet nicht ohne das Thema Vergebung hier behandeln möchte. Ohne die innere Reinigung ist äußere Heilung für Jakobus wohl nicht vorstellbar. Jakobus rechnet also mit der Möglichkeit, dass die Krankheit im Einzelfall tatsächlich eine Folge von Sünde sein kann. Aber er bleibt davon weit entfernt von dem Schema, dass jede Sünde Krankheit zur Folge hat. Das kann man hier diesem Text nicht entnehmen. Nichts ist auch von dieser Haltung zu spüren, dass wer nur anständig oder gut genug lebt, wer nur richtig glaubt oder genug betet, der nicht krank wird. Das können wir hier auch nicht entnehmen. Deshalb schreibt er eben dieses Wörtchen, wenn er Sünde begangen hat. Hat der Kranke also Sünde begangen, sieht er Sünde in seinem Leben vorliegen, dann darf er das eben den Ältesten bekennen. Und dann werden die Ältesten Fürbitte tun und dann wird ihm vergeben werden. Und damit steht mit diesen Worten auch Jakobus sehr eng mit Jesu Handeln und Leben zusammen. Als Jesus diese Begegnung mit den Blindgeborenen hatte und sie ihn zu Jesus bringen und fragen, wer denn nun gesündigt habe, verwahrt sich Jesus ganz deutlich dagegen, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Auch Jesus wird immer wieder davon berichtet in dem Evangelium, dass er eben nicht längst alle Kranke geheilt hat, die ihm begegnet sind. Kommen wir zum letzten Vers, Vers 16, dort heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Jakobus zeigt hier in diesem Versabschnitt diese gegenseitige Verantwortung und die Bedürftigkeit innerhalb der Gemeinde. Hier ist keiner ausgenommen. Es geht darum, dass wir alle, egal ob krank oder gesund, egal ob jung oder alt, egal ob Mitglied, Freund oder Ältester, dass wir alle in unserer Unvollkommenheit wissen, dass wir einander unterstellt sind, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Natürlich könnte sicherlich jeder auch für sich alleine Sachen mit Gott bereden im Gebet. Doch Jakobus fordert uns dazu auf, gegenseitig einen guten Dienst zu erweisen. Jeder ist auf die Hilfe des anderen angewiesen, dass er ermutigt wird, dass es Zurechtweisung auch geben darf und eben Worte der Vergebung braucht. Es gibt ein starkes Sprichwort, was ich finde, da heißt es: Den Dschungel deines Lebens kannst du nicht selber roden. Den Acker deines Herzens kannst du nicht selber pflügen. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. So ist es doch, oder? Jakobus fordert uns also auf, hier einander Sünden, Verfehlungen vor Gott zu bekennen. Ja, und das fällt nicht immer leicht, das ist herausfordernd, das weiß ich. Aber es hat eine reinigende und heilsame Wirkung. Indem die Sünde ans Licht kommt, verliert sie Macht über dem Leben von dir. Dagegen, wenn du sie verdrängst oder verheimlicht, kann Sünde mehr Macht in deinem Leben gewinnen. Daher ist es heilsam, dass du dich mit deinen Verfehlungen, mit dem, was nicht in Ordnung ist, Personen deines Vertrauens dich zuwendest, ihnen die Dinge anvertraust oder eben den Ältesten. Das Wort, was hier für geheilt steht an dieser Stelle, kann auch wieder beides eben bedeuten. Sowohl eine körperliche, seelische Heilung, wie auch eine geistliche Heilung. Und dann der letzte Versabschnitt von Vers 16, hier steht eine Verheißung. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein Gerechter, wer ist das? Das sind Leute, die mit Gott leben, die in Übereinstimmung mit seinem Willen die Dinge tun, die Gott in seinem Wort schreibt und eben auch so beten. Und die Wirkung dieses Gerechten hat Auswirkungen. Das Gebet vermag viel. Hier heißt nicht, dass es alles ist. Es gibt eben also auch Grenzen. Dennoch finde ich das Wort viel ein mutmachendes Wort. Wie gesagt, nicht der Beter, sondern Gott wirkt durch das Gebet. Somit liegt, das ist ja auch entspannt zu wissen, nicht die Macht des Gebets oder die Macht der Worte des Beters, sondern es liegt in der Macht der Erhörung durch Gott. Lasst uns daher nicht vergessen, wie machtvoll und kraftvoll das Gebet ist, sowohl für mich selber als auch für unseren Nächsten. Lasst uns auch immer wieder Großes von Gott erwarten, dass er eingreift in meinem Leben und der Leben meiner Glaubensgeschwister, Freunde, Bekannte, Nachbarn. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Egal wie es dir geht, du darfst in jeder Lebenslage immer wieder zu Gott kommen und ihm alles sagen. Und jede Lebenslage, sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten, sollen uns näher zu Gott bringen. Lasst uns auch gegenseitig als Glaubensgeschwister dabei helfen, im Vertrauen auf Gott zu leben. Und da, wo sich Sünde in unser Leben eingeschlichen hat, lasst sie uns einander bekennen, lasst sie uns ausräumen. Denn Gott möchte uns helfen, er möchte uns retten, er möchte uns aufrichten, er möchte uns wieder ganz herstellen und heil machen an Körper, Seele und Geist. Ich wünsche uns das, dass wir das mehr und mehr in unserem Leben, aber auch in unserem Gemeindeleben praktizieren. Amen dazu. Ich möchte uns ermutigen, in den guten Tagen Gott dafür zu danken, dass es uns gut geht. Aber in den schwierigen Lebenslagen, da, wo uns vielleicht Krankheit schwer getroffen hat, da, wo wir schweren Mutes sind, depressiv, möchte ich euch ermutigen, euch an uns Älteste zu wenden, damit wir für euch beten können. Und ich hatte Gerhard Rupp gebeten, der auch darum gebeten hat, dass wir als Älteste zu ihm kommen, um für ihn zu beten, mal nach vorne zu kommen und uns kurz zu berichten, damit ihr auch mal ein Praxisbeispiel oder jemand ganz praktisch hören dürft, wie er das erlebt hat und dass es nicht irgendwie was ganz Besonderes ist, sondern was ganz Normales, was zum Gemeindealltag zuhört, und möchte dich einfach kurz bitten, wie du es erlebt hast, dieses Ältestengebet, was auch für dich, diesen Dienst, den wir für dich getan haben. Jetzt ist an.
Kann man mich verstehen? Jawohl. Gut, prima. Genau vor einem Jahr wurde bei mir diagnostiziert, dass ich einen Nierentumor habe. Ein bösartiger, eine ganz schwierige Diagnose, die mich einige Wochen beschäftigt hat, bis ich dann zur Operation ging. Diese Schocknachricht war für mich niederschmetternd. Wir erlebten Auf und Abs in diesen Wochen und haben immer wieder gebetet um Heilung. Und mir kam selber der Gedanke, doch die Ältesten zu bitten, für mich zu beten. Sie waren sehr schnell zur Stelle, haben für mich gebetet, mich mit Öl gesalbt. Und vor allen Dingen bei diesem Ältestengebet merkte ich Gottes Gegenwart in meinem Leben, dass er mir nahe ist, das merkte ich. Und die Unruhe war weg und der Friede Gottes war in meiner Seele drin. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das so erleben konnte, dass Gott eingegriffen hat. Ein weiteres Wunder, das passiert ist, es wurden keine Metastasen gefunden bis zum heutigen Tag in allen Nachkontrollen. Gott hat geholfen und ich bin sehr dankbar für die Brüder, für die Ältesten, die für mich gebetet haben. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, darf mich gerne daraufhin ansprechen.